Vor zwei Wochen sind wir gestartet mit unserer neuen Predigtserie, wie alles begann. Es ging ums Universum. Heute geht es um den Mensch. Und ich lese den heutigen Predigttext aus 1. Mose 1, Vers 26 bis 27 und Kapitel 2, 7. Nicht ganz das, was aus dem Flyer stand, aber das, was passt zum Menschen. 1. Mose 1, 26, 27. Da steht: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Stehen hier in diesen drei Versen drei verschiedene Verben, die die Erschaffung des Menschen bezeichnen. Es steht hier der hebräische Begriff machen, asah, dann steht der Begriff für schaffen, bara, und es steht für bilden, yasar. Wir sehen, Gott hat den Menschen nach seinem Bild gemacht. Sind einzigartig, wunderbar. Dann aber hat Gott uns auch gebildet aus Staub. Also kein Grund, sich etwas einzubilden. Wir sind nur gebildet aus Staub. Völlig irdisch. Und gleichzeitig sind wir aber mehr als nur Leib, mehr als nur Staub. Wir sind geschaffen. Bara. Wer sich erinnert, Bara ist das, was Gott tut. Nur er macht Bara. Aus dem Nichts. So hat Gott uns aus dem Nichts geschaffen, obwohl der Körper aus dem Staub. Er hat uns wie eine lebendige Seele gegeben. Der Bibel wird der Mensch mit verschiedenen Begriffen bezeichnet, mit Leib, mit Seele, mit Geist, mit Gewissen, mit Herz. Verschiedene Begriffe, und die Frage ist, aus wie vielen Elementen besteht denn der Mensch? Aus einem, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben? Das gab eine lange Diskussion in den letzten 2000 Jahren. Ist der Mensch nur ein Element, Monismus? Bestehen wir zum Beispiel nur aus Leib? Das ist so die, sag mal, die Sichtweise heute, so der säkulare Materialismus, sagt, wir sind nur Leib und alles Psychische sind nur unsere Hirnströme. So die heutige naturwissenschaftliche Sichtweise auf den Menschen. Nur Materie. Oder im Idealismus sagt man, nur der Geist ist das, was wirklich ist. So. Die Ideen sind das Wirkliche. Dann gibt es die Dichotomie, der Glaube, dass wir Menschen aus einem Leib bestehen und eine Seele haben, ein Geist, das Gleiche so. So wie zwei Elemente. Dann gibt es noch die Trichotomie. Das ist die Sichtweise, dass wir Leib, Seele und Geist sind und haben. So, dass Seele und Geist unterschieden wird. Nun, ich gehe heute nicht auf die Diskussion ein, ob Dichotomie und Trichotomie, da bräuchte ich mehr Zeit. Das zu erklären, klar ist meines Erachtens von der Bibel her, dass wir Menschen mehr sind als Materie. Wir sind eine komplexe Einheit. Eine Einheit, da gehört unser Leib dazu und auch unser Inneres, ich sage mal, unsere Seele oder Geist, wie man es auch immer nennt. Das ist wie so eine Einheit. Man kann das vielleicht voneinander unterscheiden, sagen, ja, das ist jetzt ein körperliches Problem oder das ist ein psychisches Problem, aber man kann das nicht voneinander trennen. Man kann es unterscheiden, aber nicht trennen, denn wir sind eine komplexe Einheit. Das merkt jeder von uns, dass das Körperliche auf das Psychische Einfluss hat und umgekehrt auch. Ich mache ein Beispiel. Denk an einen erfolgreichen Geschäftsmann, geht in die Beratung und sagt, ich habe seit 4 Monaten Konzentrationsschwierigkeiten. Können Sie mir helfen? Und die Beraterin stellt dann ein paar Fragen und es stellt sich heraus, dass vor etwa 4 Monaten seine Frau ihn verlassen hat. Seither hat er Konzentrationsschwierigkeiten. Jetzt möchte er diese Konzentrationsschwierigkeiten lösen. obwohl das Problem ja tiefer liegt. So. Und ich denke an eines unserer Kinder. Wir haben ja drei Kinder, zwei sind oder waren schon im Kindergarten und eines unserer Kinder, das schon im Kindergarten war, wollte plötzlich nicht mehr in den Kindergarten gehen. Oder im Kindergarten ist es. Einfach eins von beiden. Ich muss es ein bisschen anonym behalten. Eines wollte nicht mehr in den Kinski gehen. So. Und am nächsten Tag hatte dieses Kind tatsächlich Fieber. Ich habe es selbst gemessen. Und ich bin ja Seelsorger und habe gedacht, so, sprechen wir mal ein bisschen über die Probleme im Kinski. Ein Kind, das mein Kind plagt und so. Dann haben wir darüber gesprochen und so. Und nach diesen Gesprächen hatte mein Kind nie mehr Fieber. Also das Psychische kann Einfluss haben, dass man sogar das Fieber messen kann. Das ist, Psychische hat Einfluss auf das Körperliche. Umgekehrt geht übrigens auch. Man bricht sich das Bein und merkt, ich habe so keine Lust mehr zum Leben. Also im Moment gerade so. Oder das Körperliche, oder wenn da im Gehirn gewisse Botenstoffe nicht ausreichend ausgehen, was auch immer gemacht wird, dann kann das eine Depression auslösen. Das Körperliche hat Einfluss auf das Psychische auf das Körperliche. Und da möchte ich heute Morgen euch einfach mitgeben, tragt Sorge zu eurem Körper. Das ist von Gott geschenkt. Stichwort Fitness, Stichwort Ernährung. Aber tragt auch Sorge zu eurer Psyche. Schaut zu euch, dass es euch seelisch gut geht. Lese weiter. Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, Vers 27, da schuf Gott den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Etwa 8-mal steht in der Bibel explizit, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, nach seinem Gleichnis. Was bedeutet das konkret für uns, dass wir im Bild Gottes geschaffen sind? Ich möchte heute auf zwei Dinge eingehen. Erstens, wir sind unendlich wertvoll, weil wir eben Bild Gottes sind. Und zweitens, wir sind Repräsentanten Gottes. Schauen wir uns das Erste an. Du bist Gott unendlich wertvoll. Als Gott den Menschen schuf, war er beim Höhepunkt seines Schöpfungshandelns angekommen. So. Krone der Schöpfung. Es gibt im ganzen Universum kein Wesen, das Gott ähnlicher ist als du und ich, als wir Menschen. Es gibt im ganzen Universum kein Wesen, das intelligenter wäre als der Mensch. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung. In Psalm 139, Vers 13, 14 betet der Psalmist zu Gott. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Gott hat dich geschaffen. Spannend. Gott hat nicht nur Adam aus der Erde gemacht und dann Eva aus seiner Seite. Gott hat auch dich gebildet im Leib deiner Mutter. Ich stelle mir das ziemlich natürlich vor. Oder? Aber Gott war es, der dann gesagt hat, gut, so und so und so soll es sein. Schon bevor Himmel und Erde geschaffen wurden, hat Gott an dich gedacht. Epheser 1. Gott hat dich gebildet. Gott hat dich gewollt. Ich versuche das immer den Teenagern im Sola Padella so mitzugeben. Du bist gewollt. Und ich kann euch nicht sagen, wie oft ich es schon erlebt habe in den letzten 20 Jahren, dass Teenager mir dann in der zweiten Woche, wenn sie so richtig ehrlich werden, gesagt haben, meine Eltern haben mich gar nicht gewollt. Manche haben nur das Gefühl, das ist Teenager, oder? Aber manche, da glaube ich es wirklich. Vater im Gefängnis, die Mutter in der Psychiatrie, das Kind nicht gewollt, traurig. Aber hier sagt uns die Bibel, egal ob die Eltern oder du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, du bist gewollt, weil Gott hat an dich gedacht, bevor er das Universum geschaffen hat. Und du bist auch wunderbar geschaffen. Klar, vielleicht denken wir, ja, so mit Körper, da ist vieles nicht so. Und vor allem, wenn man älter wird, merkt man, das wird nicht mehr besser so. Und trotzdem, der Mensch bleibt ein Wunderwerk Gottes. In Kinderwoche und auch sonst versuche ich den Kindern immer in meiner Kleingruppe so mitzugeben, hey, du bist so wunderbar geschaffen. Und dann komme ich mit ein paar Zahlen. Ich zeige euch mal, was ich den Kindern so an Zahlen mitgebe. Das gestern extra noch mal googelt, ob Zahlen auch wirklich stimmen, und sie stimmen. Unser Herz, das schlägt ca. 100.000 Mal pro Tag. Stellt euch mal diese Leistung vor. Und pumpt bis zu 10.000 Liter Blut. Das sind umgerechnet 60 volle Badwannen. Pro Tag. Unser Gehirn, der King sage ich, wenn es denn funktioniert, dann lachen auch, ja. Dein Gehirn, es hat 86 Milliarden Nervenzellen. Kannst du dir das mal vorstellen? Und unser Körper besteht aus 100.000 Milliarden Zellen, 100 Billionen. Möchtest du mal jede Zelle von dir anschauen? Und du schaust jede Sekunde eine Zelle an. Weißt du, wie lange du hast? 3,1 Millionen Jahre. Nur jede Sekunde eine Zelle. 3,1 Millionen Jahre. So unglaublich komplex und genial sind wir geschaffen. Einzigartig. Du bist so wunderbar geschaffen, dass Gott sogar selbst Mensch werden konnte. So genial. Und Jesus hat nur die Menschen erlöst, keine andere Kreatur. Wir Menschen sind so wertvoll. Du bist unendlich wertvoll und geliebt. Das Zweite, weil wir Ebenbild Gottes sind, sind wir Repräsentanten Gottes. In der Antike war es so, dass Herrscher in ihrem Gebiet oft so Statuen von sich aufgestellt haben, damit jeder in diesem Gebiet sehen konnte, wer der Herrscher ist. So. Und ungefähr so müssen wir es uns vorstellen, wenn Gott den Menschen nach seinem Ebenbild in diese Schöpfung hineinstellt. Dann zeigt er allen, ich bin der wahre König, und stellt den Menschen so als sein Ebenbild hin, damit die ganze Schöpfung sehen kann, Gott ist der König. In dem Sinne sind wir eigentlich Vizekönige, könnte man sagen so. Ja, wir haben den Auftrag, vom eigentlichen Herrscher zu herrschen. Es steht da, die Menschen, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und auch noch das Gewürm und alles. Herrschen. Was heißt herrschen? Herrschen heißt nicht ausbeuten. Wenn Gott herrscht über uns, was macht er dann? Er schaut zu uns. Er sorgt sich um uns. Er will das Beste für uns. Das ist unser Auftrag in der Schöpfung. Bewahren, nicht ausbeuten. Sorge tragen. Nun, inwiefern sind wir denn Gottes Ebenbild, also Repräsentanten Gottes? Dazu einen spannenden Vers noch entdeckt in der Bibel. 1. Mose 5,3 steht, Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild. Steht das gleiche Wort, Ebenbild. Und er nannte ihn Seth. Jetzt hat die Frage, inwiefern war denn Seth das Ebenbild Adams? Waren es seine möglicherweise braunen Augen? Ja, der gleicht dem Papi. Sein lockiges Haar. Sein athletischer Körperbau. Vielleicht auch sein Jähzorn, weiß es nicht, oder? Ich kann nur spekulieren, inwiefern denn Seth das Ebenbild des Vaters war. So. Ich habe ja auch einen Sohn, sag jetzt welle, der Ben. Da sagen viele, du, der gleicht dir. Das würde ich am liebsten fragen, ja, inwiefern? Und dann würde man sagen, ja, weißt du, das und das. Und je näher man uns studiert, so der Ben und mich, desto mehr würde man feststellen, da gibt es noch eine Ähnlichkeit und da ist er auch noch gleich und da auch noch. Und irgendwann merkt man, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch im Verhalten und ganz verschiedenes. Aber man müsste uns beobachten und dann würde man merken, aha, 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 aha. Und genauso müssen wir auch uns und Gott beobachten. Und dann merken wir, inwiefern wir Repräsentanten Gottes sind. Also je besser wir Gott kennenlernen, und das tun wir in seinem Wort, desto mehr fällt uns auf, wie wir Gott repräsentieren sollen in dieser Welt. Oder wie wir ihn repräsentieren. Schlaue Theologen haben sich diese Mühe schon gemacht und sich gefragt, Worin sind denn wir Gottes Ebenbild oder was unterscheidet uns vom Tier? Ich möchte euch einfach mal ziemlich umfassend erzählen, worin wir uns unterscheiden vom Tier. Ziemlich schnell durch. Moralische Aspekte. Wir sind für unsere Handlungen moralisch verantwortlich. Wir haben ein inneres Empfinden von Recht und Unrecht. Wir können uns heilig und gerecht verhalten. Immer wenn wir heilig und gerecht leben, zeigen wir, dass wir Gott ähnlich sind. Und wenn wir sündigen, zeigt das unsere Ungleichförmigkeit mit Gott. Es gibt geistliche Aspekte. Wir haben nicht nur einen physischen Leib, sondern auch einen immateriellen Geist. Wir können mit Gott in Beziehung treten. Kein Tier betet Gott an, lobt ihn, hört auf Gott so direkt. Wir sind unsterblich. Es gibt geistige Aspekte. Wir sind fähig, logisch zu argumentieren und zu denken. Wir können komplexe, abstrakte Sprache verwenden. Wir haben ein Bewusstsein der fernen Zukunft und sogar ein inneres Empfinden, dass wir jenseits der Zeit unseres natürlichen Todes weiterleben werden. Jeder Mensch hat wie so ein inneres Gespür, es gibt noch mehr als das hier. Wir können kreativ sein, denken Kunst, Musik, Literatur, Erfindungen, technologische Fortschritte, naturwissenschaftliche Entdeckungen und so. Wir haben komplexe Emotionen. Ja, auch Hunde können sich freuen und traurig sein, ja. Aber wir können alles gleichzeitig. Ich kann gleichzeitig traurig sein, weil ich eine Prüfung nicht bestanden habe, kann glücklich sein, weil ich gerade frisch verliebt bin, stolz, weil ich gerade gestern die Autoprüfung bestanden habe und dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf. Komplex? Kein Tier hat so komplexe Emotionen wie wir Menschen. Dann gibt es beziehungsmäßige Aspekte. Wir können eine tiefe, zwischenmenschliche Harmonie erleben. Denk an Sexualität. Kein Tier erlebt das so wie wir Menschen. So diese innige Harmonie gibt es auch in der Gemeinde so, wenn wir gemeinsam Gott anbeten. So. Diese Harmonie kann kein Tier so erleben. Wir sind als Männer und Frauen gleichwertig, haben aber unterschiedliche Rollen. Denk an die Dreieinigkeit, Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, genau gleichwertig, aber unterschiedliche Aufgaben. Wir haben das Recht, über die Schöpfung zu herrschen. Dann körperliche Aspekte, wir können hören, reden, riechen, schmecken, tasten, wie Gott. Wir können handeln, geschieht mit unserem Körper. Wir können Kinder zeugen, gebären, die uns ähnlich sind. Klar, die letzten Punkte, das können Tiere auch, aber vielleicht nicht genau in dem Sinn wie wir. Das ein paar Beispiele. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle kurz innehalten und uns bewusst werden, dass es wie vier Akte gibt. In der Geschichte Gottes mit uns Menschen gibt vier Akte und die haben Einfluss auch auf diese Dinge, die ich jetzt ausgeführt habe, auf diese Aspekte. Der erste Akt in der Geschichte Gottes mit dem Menschen, das ist die Schöpfung. Gott hat uns Menschen geschaffen. Perfekt, wunderbar. Wozu hat Gott uns geschaffen? Zu seiner Verherrlichung. Dass wir in einer Beziehung mit Gott leben, dass wir ihn repräsentieren. Dann, zweiter Akt, kommt der Sündenfall. Die Beziehungen sind zerbrochen mit Gott. Jesaja 59,2 steht, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Die Beziehung ist zerbrochen. Wir wollen nicht mehr zur Verherrlichung Gottes leben, haben uns selbst im Zentrum. Seit über 2000 Jahren kennt man den Homo Mensura-Satz. Kennt ihr den auch von Protagoras? Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das gilt heute, uneingeschränkt. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Bei uns in der Schweiz machen wir das demokratisch, was richtig und falsch ist. Wir stimmen ab und dann sagen wir, gut, ab jetzt ist es nicht mehr falsch abzutreiben. Das ist jetzt richtig. Gut, ab jetzt, Stichwort Sterbehilfe, Stichwort gleichgeschlechtliche Sexualität. Wir sagen, was gut und richtig ist als Mensch. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wir wollen nicht Gott die Ehre geben, ihn als unseren Herrscher haben. Das ist die Sünde. Klar repräsentieren wir Gott immer noch auf dieser Welt, aber irgendwie sind wir nur noch so entstellte Repräsentanten. Wenn man vielleicht kann man sagen, bei der Schöpfung hat Gott uns wie als Spiegel von sich geschaffen. So. Und heute ist dieser Spiegel beschlagen, entstellt. Und jetzt kommt das Evangelium, die Erlösung. Gott wird Mensch. Und Jesus stellte das perfekte Ebenbild Gottes dar. Kolosser 1,15 steht, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und Jesus hat als perfektes Ebenbild auf dieser Erde gelebt. Zu Gottes Verherrlichung, in einer innigen Beziehung mit Gott, als perfekter Repräsentant Gottes. Und dann ist Jesus gestorben am Kreuz für unser Versagen, dass wir nicht perfekte Repräsentanten Gottes sind. Dass wir zu unserer eigenen Ehre gelebt haben. Und Jesus starb für uns. Und jetzt dürfen wir unser Versagen eingestehen und sagen, es tut mir leid. Jesus, vergib mir. Jesus, vergibt mir. Ich sage, Jesus, komm in mein Leben. Dann kommt Jesus in mein Leben. Und nach Johannes 1,12 nimmt er mich jetzt als Sohn Gottes wieder an oder Tochter Gottes. Kinder Gottes. Und ich möchte dich fragen, bist du ein Kind Gottes? Dann ist Gottes Ziel mit deinem Leben, dass du jetzt schon immer mehr Ähnlichkeit bekommst mit Gott. Wieder immer mehr Ähnlichkeit. Das ist das Ziel Gottes mit uns, dass wir Jesus ähnlicher werden. Man nennt das auch Heiligung, Glauben wachsen, Jesus ähnlich werden. Und dieser Prozess der Erlösung, der dauert bis zu unserem Tod oder wenn Jesus wiederkommt und dann kommt die Wiederherstellung, das ist der vierte Akt. Bei der Wiederkunft von Jesus, 1. Johannes 3,2 geschieht, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Wir werden Jesus gleich sein. Das meint nicht, dass wir Gott sein werden. Wir waren nie allwissend, wir werden nie allwissend sein. Wir waren nie allmächtig, wir werden nie... Wir sind Menschen, Gott ist Gott. Aber wir werden ihm gleich sein in diesen Aspekten, in denen Adam und Eva Gott schon gleich waren. Und wir werden mal wieder gleich sein. Das ist die Wiederherstellung. Jetzt habe ich euch ein paar Aspekte erwähnt vorher. Und ich möchte jetzt noch zur Anwendung kommen, so für uns persönlich. Einfach zwei Beispiele herausgreifen. Wie zeigt sich nun diese Geschichte Gottes mit uns Menschen in Bezug auf zuerst unsere Personhaftigkeit und unsere Körperlichkeit? Es ist so, dass Gott dich und mich geschaffen hat. Ursprünglich bei der Schöpfung war der Mensch eine geniale Persönlichkeit, einem genialen Körper. Weil Gott selbst ist ja eine Person. Er hat zwar keinen Körper, zumindest der Vater und der Heilige Geist nicht. Aber der Körper von uns Menschen ist so genial, dass Jesus diesen Körper annehmen konnte. Die Körperlichkeit, die wir haben, ist von Gott gewollt. Und dann kam der Sündenfall. Und ich denke, viele von uns kennen das. Identitätsprobleme, wer bin ich denn schon? Was kann ich? Mühe mit sich selbst so. Und auch gerade mit seinem Körper. Mühe mit den Schwachheiten, Krankheiten, körperliche Krankheiten, psychische Krankheiten, Schmerzen, die wir kennen, ja, bis zum Tod. Unser Körper ist nicht mehr so genial, wie er mal gedacht war. Und jetzt kommt das Evangelium, die Erlösung. Und Jesus Christus erlöst uns auch in Bezug auf unsere Person und unseren Körper. Und er hilft uns, dass wir uns selbst annehmen können. So wie Gott dich geschaffen hat, deiner Persönlichkeit, ist es gut. Und vielleicht sitzt du da und denkst, ja, ich bin ziemlich introvertiert. Dann ist das gut so. Vielleicht denkst du, ich bin eher extravertiert. Dann ist das gut so. Vielleicht kennt ihr noch weitere so Unterscheidungsmerkmale. Disk, dominant, initiativ, stetig, wüsshaft. Vielleicht denkst du, wow, ich bin so dominant oder so stetig, muss immer alles gleich bleiben, so gewisshaft oder initiativ, alles immer neu und so. Und es ist gut, wie es ist, wie Gott dich geschaffen hat. Vielleicht hat er dich als Praktiker geschaffen oder eher als Theoretiker. Vielleicht hat er dich geschaffen, deinem starken Hang zur Rationalität. Oder eher zur Emotionalität. Ich kann mir vorstellen, dass nach der heutigen Predigt der eine oder andere zu mir kommen möchte und mir sagt, Matthias, deine Predigt heute war ein bisschen theoretisch. Das Herz wurde nicht so angesprochen von mir. Und ich kann mir vorstellen, dass 2 Sekunden später der andere kommt und denkt, endlich einmal wieder etwas für mich Kopf. Und es ist gut so. Wir sind unterschiedlich. Und wenn wir lernen, dass das gut so ist, dann nehmen wir das an und das hilft uns im Umgang mit den anderen. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, in der Ehe, wenn ihr verheiratet seid, der andere ist ein bisschen anders. Ich stelle fest, so unter uns, Teenager, Jugendliche, wenn sie sich verlieben, verlieben sie sich oft in Menschen, die sind ganz anders. Denken, wow, der ist so anders, so genial, wir ergänzen uns. Und dann in der Ehe, ich habe so die Formel entwickelt, Unterschiede ziehen sich zuerst an und machen dann alles kompliziert. Vielleicht merkt ihr das. So schön, oder? Möglichst jemand aus einer anderen Kultur und so. Und es ist so genial, mal jemand ganz anders wie ich. Und dann ist man unterschiedlich. Und später, nach 20 Jahren, merkt man, ein bisschen ähnlicher wäre schon noch ein bisschen einfacher gewesen. Nur so zum Sagen, Männer und Frauen sind grundsätzlich schon sehr verschieden. Man muss nicht unbedingt, wenn man jung ist, jemanden suchen, der total anders ist. Nur mal so kleine Hinweise. Aber wenn man dann verheiratet ist, dann genießt die Unterschiedlichkeit. Nutzt sie aus. Nicht einander, aber die Unterschiedlichkeit. So wertvoll, dass wir unterschiedlich sind. Gott hat uns so geschaffen. Und ich möchte dich ermutigen, danke Gott dafür, wie er dich geschaffen hat. Als Person mit deinem Körper. Nicht die Charakterschwächen. Manchmal sagen mir Menschen, ich bin eben so, meint der Mann liebt mich oder Mann, oder? Sagen, nein, das ist nicht damit gemeint. Sondern das, was Gott gewollt hat. Das, was wir gar nicht verändern können. Sagen wir, danke Gott, dass du mich so geschaffen hast. Mit meinem Körper als Mann oder als Frau. Ich nehme mich an. Und wunderbar ist ja, dass irgendwann in der Ewigkeit auch alle Probleme dann weg sind. Mit unserem Körper und mit uns als Person. Zweites Beispiel noch. Gott hat uns auch geschaffen als Gemeinschaftswesen. Und hat uns Emotionen geschenkt. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen worden, nicht zum Alleinsein. Es gibt einen Moment im Garten Eden, da sagt Gott, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann schafft Gott dem Menschen das Gegenüber. Gott hat uns zur Gemeinschaft geschaffen. Und wir können auch komplexe Emotionen verspüren. Oder da sieht der Mann zum ersten Mal die Frau. Da sagt er, wow, es ist ja Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Gut, heutige Liebesgedichte würden vielleicht ein bisschen anders klingen. Aber der Mann, der hatte solche Freude. Emotionen gehören dazu. Gott kennt auch Emotionen, Freude, Zorn, was auch immer. Und jetzt merken wir, seit dem Sündenfall sind die Beziehungen ziemlich gestört zu Gott, zu den anderen Menschen, zur Schöpfung. Und auch unsere Emotionen haben manchmal ein bisschen Probleme. So. Es gibt Menschen, die können gewisse Emotionen gar nicht verspüren. So. Und viele von uns haben manchmal ein bisschen ein Durcheinander mit den Gefühlen. So. Man merkt irgendwie, so war doch das nicht gedacht. So. Und jetzt kommt wird das Evangelium, die Erlösung. Und Gott schenkt uns die Möglichkeit, wieder in die Beziehung mit Gott zu treten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du noch keine Beziehung mit Gott hast, tritt heute in diese Beziehung ein. Gott, Jesus hat es ermöglicht, dass wir mit ihm wieder in eine Beziehung treten können. Und auch Beziehungen so in der Horizontalen sind wieder möglich durchs Kreuz. Ich möchte dich ermutigen, den anderen anzunehmen, seiner Unterschiedlichkeit, vielleicht auch wenn er dich verletzt hat, ihm zu vergeben. Ich möchte dich heute Morgen fragen, hast du allen vergeben? Vielleicht kennt ihr so das Beispiel mit dem Köfferli. 2 gehen in die Ferien, jemand läuft vorne weg, die andere Person kommt nach mit dem Köfferli. Wer hat die Last? Immer derjenige, der nachträgt. Es kann sein, dass du jemandem etwas nachträgst seit vielen, vielen Jahren und der andere hat sich noch nie umgedreht zu dir. Wer hat die Last? Möchte ich ermutigen, die Last abzugeben. Das ist Evangelium. Wir haben es vorher gesungen. Wir können vergeben, weil du uns vergibst. Das ist das Evangelium. Und dann noch etwas. Möchte ich auch ermutigen, die negativen Gefühle bei Gott abzugeben. Jesus hat uns erlöst und möchte uns emotionale Kompetenz schenken. Ich erlebe manchmal Menschen, die sind unglaublich negativ drauf. Vielleicht kennt ihr auch so Beispiele. Alles nur mehr negativ. Meist hat es irgendeinen Auslöser. Es kann sein, dass man sich total unverstanden fühlt. Dass man sich total benachteiligt fühlt. Im Moment gibt es Menschen, so etwas von negativ, weil alles um uns herum ja so negativ ist. Oft gibt es einen Auslöser, aber die Ursache kommt aus unserem Herz so. Alles nur mehr negativ. Und dann habe ich festgestellt, negative Menschen suchen negative Menschen, die genau gleich negativ sind in Bezug auf das. Negative Menschen halten es fast nicht aus, wenn jemand anderes positiv ist. Und man sucht jemanden und dann kann man sich gegenseitig herunterziehen. So. Man fühlt sich vielleicht verstanden, aber es geht beide nicht noch schlechter als vorher. Ich möchte dich ermutigen, gib die negativen Emotionen ab. Wer leidet darunter, wenn wir negativ sind? Wir selbst. Am meisten und diejenigen, die uns am nächsten sind. Ich war in einem Team vor einigen Jahren, eine Person in diesem Team war total negativ. Nicht mal wegen unserem Team. Aber es hatte solchen Einfluss auf die Stimmung im Team. Als diese Person dann aufgehört hat, nach einem halben Jahr, kam es zu einem richtigen Aufblühen. Es war wieder richtig schön. Eine negative Person im Team reicht, um die ganze Stimmung negativ zu prägen. Ich möchte dich ermutigen, gib das Negative ab. Sei dankbar. Dankbarkeit ist eine Einstellung, die kommt von innen heraus, unabhängig von dem, was außen ist. Sei dankbar. Ein Psychologe hat aufgezeigt, dass Menschen schon nach nur 3 Wochen einen auffallend positiven Unterschied in ihrem seelischen Wohlbefinden feststellten, nachdem sie jeden Tag 3 positive Dinge aufgeschrieben haben. Vielleicht so eine Aufgabe für nächste Woche. Jeden Tag sage ich Gott Danke für 3 Dinge. Und wer gerne die Pro-Version möchte, macht am nächsten Tag 3 neue Dinge. Und dann nochmal 3 neue Dinge. Und wieder, und ich glaube nach 3 Wochen so. 3 mal 7, 21. 21 positive Dinge. Finden wir die? Was wollte ich mit dieser Predigt erreichen? War eine Lehrpredigt. Ich wünsche mir, dass wir jetzt verstanden haben, dass unser Körper und unsere Psyche zusammenhängen. Ich wünsche mir, dass wir Gott danken können, dass er uns so wunderbar und einzigartig geschaffen hat und uns gewollt hat. Und ich wünsche mir, dass wir wie sehen, wir sind Repräsentanten Gottes. Und mein Anliegen ist, dass wir uns als Person annehmen können mit unserem Körper. Und auch unsere negativen Emotionen abgeben können. Und uns entscheiden, ich möchte dankbar sein. Mach bitte. Jesus, ich danke dir. Gott, ich danke dir, dass du uns so wunderbar geschaffen hast. Genial. Körper, Psyche. Ich danke dir, dass du uns wunderbar und einzigartig gemacht hast. Auch wenn wir manchmal dieses Gefühl möglicherweise nicht haben. Jesus, ich danke dir, dass du für uns Mensch wurdest, um uns zu erlösen, für all das, wo wir darunter leiden. In unserem Körper, unserer Persönlichkeit, in Beziehungen. Danke, dass du uns erlöst. Und Jesus, ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir das wie erkennen. Dass diese Erlösung jetzt schon beginnt. Und wir jetzt schon immer mehr zu deinen Repräsentanten in dieser Welt werden dürfen. Und Jesus, ich danke dir, dass einmal der Zeitpunkt kommt, wo wir völlig wiederhergestellt werden. Schenk uns eine Vorfreude auf diesen Moment. Amen.